Das neunte Kapitel. Die angeführten Zeugnisse über Swedenborgs körperliche und geistige Gesundheit stammen von unparteiischen und urteilsfähigen Zeugen, die keineswegs Swedenborgianer waren. Deren Liste könnte bedeutend vermehrt werden. Ja, in der Tat, nachdem wir so viel gegen den schwedischen Seher haben sagen hören, sind wir geradezu überrascht, nach Prüfung einer ganzen Anzahl von Lebensbeschreibungen und anderen Werken zu finden, dass all das Geschrei über Swedenborg nur auf eine oder zwei ganz unwahrscheinliche Aussagen, verbunden mit dem solchen Ansprüchen gewöhnlich sich entgegenstellenden Vorurteilen, sich gründen kann. Das würde man heute als Fake News bezeichnen. Eine der Hauptanekdoten in dieser Beziehung wird mit viel Ausführlichkeit, leider aber etwas leichtfertig, in Whites Biografie erzählt. Wie daraus hervorzugehen scheint, kam im Jahre 1766 der Reverend Aaron Mathesius, ein schwedischer Geistlicher, nach London als Pfarrer der schwedischen Kirche in Princes Square. Mathesius kannte Swedenborg nur vom Hörensagen, hatte keines seiner Werke gelesen, hatte sich aber bitter gegen ihn begründet und erklärt. Brockmar, bei welchem Swedenborg im Jahre 1744 einige Wochen logierte, wohnte damals noch in der Fetter Lane und Mathesius, absichtlich oder zufällig, scheint mit ihm bekannt geworden zu sein und ihm mehrere ganz außerordentliche Angaben über Swedenborgs Lebensweise entlockt zu haben, welche in kurzem folgende sind. Swedenborg sei im Jahr 1743, während er bei Brockmar im Hause war, von einem Fieber und Delirium befallen worden, in welchem er zu Brockmar sagte, er sei der Messias und sei wiedergekommen, um für die Juden gekreuzigt zu werden. Brockmar sei dann zu einem Dr. Smith in Coldbathfields gegangen, um sich mit ihm über den Fall zu beraten. Während seiner Abwesenheit sei Swedenborg zum schwedischen Gesandten gegangen, bei welchem er aber, da gerade Posttag war, nicht vorgelassen wurde. Von da weggegangen, habe Swedenborg dann sich seine Kleider vom Leibe gerissen, sich im schmutzigen Straßengraben herumgewälzt und den Umstehenden sein Geld ausgeteilt. In diesem Zustand sei er von einigen Lakaien des Gesandten, die ihn kannten, gefunden und nach Hause gebracht worden. Brockmar habe dann in dem Hause des bereits erwähnten Michael Kerr Zimmer für ihn bestellt, wo Swedenborg unter ärztliche Aufsicht gestellt und eine Zeit lang von 6 Wächtern bewacht worden sein soll. Nachher habe sich aber sein Zustand gebessert, sodass ein Wärter hinreichte. Die Geistesstörung soll aber noch lange angedauert haben. Diese Geschichte ist in viel Anschein der Wahrheit gefasst, mit vielen Zeugen und umständlichen Angaben begründet. Dennoch würde sie eines natürlichen Todes gestorben sein, hätte nicht Wesley sich ihrer bemächtigt und 1781, fast 40 Jahre nach dem angeblichen Vorfall, einen weitläufigen Bericht darüber in dem Armenian Magazine veröffentlicht. Unter anderem drückt Paxton Hood seine Verwunderung und sein Bedauern darüber aus, dass Wesley sollte eine so erbärmliche Verleumdung veröffentlicht haben. Die Beschuldigung des Wahnsinns, fährt Hood fort,
hat aber einen naheliegenden Grund. Es ist gewiss, dass die Lehren Swedenborgs in die junge Methodistengesellschaft Wesleys Eingang gefunden hatten. Und wir wissen, wie entschlossen Wesley einschritt, wenn irgendeine Idee sich verbreiten wollte, von der anzunehmen war, dass sie seine Anhänger von den Regeln der Wesleyanischen Kirche ablenken würde.
Wesleys öffentliche Verwertung der Verleumdung sicherte aber auch deren Widerlegung. Unter den wenigen, die zu jener Zeit an Swedenborgs Sendung glaubten, befand sich ein gewisser Robert Hindmarsh, Hofbuchdrucker, Clerkenwell Close, London. In einer gut beschriebenen Verteidigung Swedenborgs teilt uns Hindmarsch mit, dass er im Jahr 1783 Brockmar aufsuchte und dort zugegen war, als in Gegenwart von drei höchst glaubwürdigen Zeugen die Erzählung im Armenian Magazine ihren Einzelheiten nach Brockmar vorgelesen und dieser über die Wahrheit derselben zur Rede gestellt worden sei. Brockmar behauptete ohne Zögern aufs Bestimmteste, weder Wesley noch sonst irgendjemandem je so etwas erzählt zu haben. Swedenborg, sagte er,
war während seines Aufenthalts in meinem Hause nie von einer Krankheit, viel weniger von einem heftigen Fieber befallen. Noch hat er sich irgend so benommen, wie Wesley fälschlich darstellt.
Und Brockmar war sehr ungehalten darüber, dass Wesley seinen Namen missbraucht hatte.
Man weiß wohl, dass Mr. Wesley ein sehr leichtgläubiger Mann ist, der unschwer durch irgendein Geschwätz, woher es auch kommen mag, hinters Licht geführt werden kann.
Eigentümlich ist, dass Mathesius, der Urheber der Geschichte, bald darauf verrückt wurde und es 9 Jahre lang blieb. Wenn wir Brockmars Verneinung, Mathesius Feindseligkeit, Wesleys Leichtgläubigkeit, die Länge der Zeit, welche verstrichen war, und die Tatsache, dass um die angegebene Zeit 1743, von der Mathesius sprach, Swedenborg gar nicht in London war, zusammennehmen und ferner alle die gewichtigen Zeugnisse von Swedenborgs guter Gesundheit in Anschlag bringen, so scheint die sogenannte Kette von Beweisen für diese Geschichte sehr faul zu sein. Fake News. Eine andere Geschichte erzählt M. Rubsam, ein Bankier aus Stockholm, mit der Behauptung, sie aus Swedenborgs Munde vernommen zu haben. Nach dieser Angabe speiste Swedenborg in einer Herberge in London im April 1745 und aß, da er hungrig war, mit großem Appetit. Nach beendeter Mahlzeit hatte er ein Gesicht. Er sah den Boden mit Ungeziefer und kriechenden Tieren bedeckt. Und in der Ecke des Zimmers saß ein Mann, welcher sagte, ist nicht so viel. Swedenborg erschrak sehr darüber. Als das Gesicht vorüber war, dachte er darüber nach, konnte aber keine physische Ursache dafür finden. Rubsam fügt hinzu, in der folgenden Nacht sei der Mann oder Engel dem Seher wieder erschienen und habe ihm gesagt, er sei Gott und sei gekommen, um Swedenborg den inneren Sinn der Heiligen Schrift zu diktieren. Dieser Teil der Erzählung ist jedoch in keiner Weise bestätigt. Die Voraussetzungen, durch welche Swedenborg seine Sehergabe erklärt, verdienen kurz angeführt zu werden. Er sagt, die Seele sei der eigentliche Mensch, der Körper nur deren Behausung, Hülle oder Maske zum Gebrauch in dieser Welt der Vorbereitung. Der Körper werde von der Seele gebildet, empfange all sein Leben und all seine Kraft von dieser. Und alle körperlichen Empfindungen und Fähigkeiten haben ihren Ursprung und ihren Sitz in der Seele, welche im Körper, aber nicht körperlich ist. Wir leben, sagt Swedenborg, in zwei Welten zugleich. In der natürlichen, in welcher wir unseren Mitmenschen sichtbar sind, und in der Welt der Geister, einem Mittelzustand zwischen Himmel und Hölle, in welchem die Seele des Menschen oder sein geistiger Körper mit Engeln oder Geistern verbunden ist. Einige von diesen sind bei jedem Menschen und bleiben entweder als seine Beschützer oder als seine Besucher bei ihm, solange er es ihnen gestattet. Es ist den beim Menschen gegenwärtigen geistigen Wesen jedoch nicht gestattet, mit dem Menschen zu reden. Aber die Ideen und Gedanken, welche in uns auftauchen und von uns selbst zu kommen scheinen, sagt Swedenborg, rühren von Geistern her. vermittels Beeinflussung durch Engel erhält, beschützt, nährt und belebt der Herr die Seelen aller derjenigen, welche ihr Angesicht nach Zion wenden. Und er lenkt das Tun der Bösen möglichst zum Guten. Nach der swedenborgischen Anschauung ist der Mensch geschaffen, um ein Engel des Himmels zu werden. Und er wird auf diese Welt gesetzt, ähnlich wie Samen in die Erde gelegt werden. Unsichtbare Einflüsse wirken auf sein Inneres und machen, dass es keimt und nach mehr Licht verlangt, sodass er aus dem dunklen Naturalismus und der blinden Selbstsucht sich herauswinden und in die herrliche Freiheit der Kinder des Lichts gelangen kann. Er arbeitet sich über die Erde empor, treibt einen Schoß hier und eine Knospe dort und wird mit der Zeit befähigt, in seine zukünftige Heimat verpflanzt zu werden. Die Lostrennung wird Tod genannt. Sie ist kein Fluch, sondern ein Segen. Und die Auferstehung findet sofort nach dem Hingang statt. Die Pflanze kehrt niemals wieder in ihr Saatbeet zurück. Für die Lehre von des Menschen nahem Zusammensein mit Engeln und Geistern und die ihm unter gewissen Bedingungen innewohnende Fähigkeit, sie zu sehen, beruft sich Swedenborg auf die biblischen Berichte von Sehergaben und geistigen Gesichten und behauptet, dass gerade wie das geistige Auge eines Elisa, Daniel, Paulus oder Johannes geöffnet und ihnen vergönnt war, die Bewohner, Landschaften und gewisse Erscheinungen in der geistigen Welt zu sehen, auch sein Auge geöffnet war. Paxton Hood in einer weitläufigen Verteidigung Swedenborgs führt sehr passende Beleuchtungen und Beweise an, die wir, wenn es nicht der Raum verböte, gerne vollständig auch anführen möchten. Er sagt:
Das Auge ist das Fenster der Seele, durch welches sie in die Natur hinausblickt. Der Mensch hat ein geistiges Auge, durch welches er hinter die Umhüllung und das Sterbliche blicken kann. Er sieht dann einen neuen Himmel und eine neue Erde, neue Herrlichkeiten und neue Schönheiten.
Und in Bezug auf den herrschenden Unglauben über diesen Gegenstand bemerkt Paxton Hood:
Die ganze Heilige Schrift setzt voraus, dass der Mensch eine geistige Natur habe und dass demselben geistige Mitteilungen gemacht werden können. Die Schrift lässt uns nicht im Zweifel über die Natur des jenseitigen Landes und unsere Vorstellungen darüber stammen aus den Beschreibungen derjenigen, welche dorthin gegangen sind. Als die Jünger mit dem Herrn auf dem Wege nach Emmaus wandelten, waren ihre Augen gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Nachher aber heißt es, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn.
Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen dem schwedischen Seher und den inspirierten Propheten. Die Propheten schrieben nur, was sie sahen und was ihnen vorgesagt wurde, ohne Kenntnis der inneren Bedeutung ihrer Worte. Swedenborg hingegen berichtet nicht nur, was er gesehen und gehört, sondern auch, was er in der inneren Erleuchtung mit dem Verstande geschaut hat. Zwischen dem den Zauberern nachgehenden Saul oder seinen neueren Nachahmern und dem von Gott berufenen Seher ist ein ungeheurer Unterschied. Swedenborgianismus und Spiritismus, die in der öffentlichen Meinung sehr häufig verwechselt werden, haben, soweit wir es verstehen, durchaus nichts miteinander gemein. Im Gegenteil, sie sind sich wesentliche Gegensätze. Swedenborg stellt geschickt und schonungslos die Gräuel und Betrügereien fleischlich gesinnter Geister ans Licht und sagt schon 1756 voraus, dass ein feindlicher Einfall unordentlicher Geister stattfinden und infolgedessen ein unordentlicher Verkehr mit Geistern entstehen werde. Er behauptet und erklärt die Möglichkeit und das Schädliche eines solchen Verkehrs und warnt seine Leser zum Voraus davor. Mehr als 90 Jahre später nahmen in einem Winkel von Amerika Geisterkundgebungen ihren Anfang und haben sich wie eine Plage seitdem über jenes Land und den größten Teil der zivilisierten Welt verbreitet. Swedenborg selbst wurde, als sich zuerst die Sehergabe bei ihm einstellte, einige Male von listigen und boshaften Geistern getäuscht. Weshalb er auch, wo er von seiner besonderen Berufung spricht, wie schon erwähnt, ausdrücklich betont, dass er keine seiner Lehren von irgendeinem Geiste oder Engel, sondern vom Herrn allein empfangen habe. Das 10. Kapitel. Es bleibt uns noch ein weiterer Punkt unter den Ansprüchen Swedenborgs zu erwähnen übrig. Seine von Gott veranstaltete Berufung. Eine solche Frage zu erörtern, müssen wir uns für unfähig erklären. Nur innere Beweise können die Berechtigung solcher Ansprüche feststellen. Swedenborg wurde über die Echtheit seiner Ansprüche oft zur Rede gestellt und hat auch von seiner Sehergabe Beweise geliefert, von welchen wir später einige anführen werden. In der Regel aber wies er nur auf seine Schriften hin.
Man lese sie ohne Vorurteil und sie werden für sich selbst reden,
sagte er bei solchen Anlässen. Der Umstand, dass er seine Ansprüche nicht durch Wunder beweist, kann kaum gegen ihn verwertet werden. Was er Neues bringt, wendet sich an die Vernunft und die Urteilskraft. Wunder können zwar Staunen erregen, aber sie überzeugen nicht. Tat er auch keine Wunder, die ihm vielleicht Zulauf gebracht hätten, so war er dafür selbst ein Wunder unseres Zeitalters.